Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch und am Mikrofon sind wie immer Miss Wine und Warren aus einer sehr, sehr frühen Folge von The Office. Und damit den beiden nicht so langweilig ist, sind hier noch der Lars
und Brian, der direkt zum Intro der Folge von Lars kaputt gemacht wurde. Hallo!
Brian, was macht die Kunst, wie ist es?
Die Erstausstrahlung von The Office,
das sehe ich mir alle. Klüsen im Schrank, ach, egal. Gut, supi, ich freue mich. Ich will nicht zu sehr vorgreifen, aber ich freue mich sehr auf die Folge, die wir heute besprechen. Sehr.
Ich mich auch. Draußen ist ein wunderbarer Tag, ich habe ihn genutzt, aber ich habe sehr viel auf dem Fahrrad gesessen heute und ich habe den ganzen Tag tatsächlich daran gedacht, dass ich heute Abend mal wieder mit dir eine Folge aufnehmen darf und da freue ich mich voll, dass wir jetzt auch endlich loslegen.
Das ist ja schön, ich habe mich den ganzen Tag nur kaputt geschwitzt. Tu mir kaputt schwitzen hier.
Ja gut, das habe ich auch getan, bloß da war ich auch selber dran schuld.
Ja gut, stimmt.
Dann stürzen wir uns doch mal auf die Zuhörendenpost. Brian,
jawohl.
Matthias hat uns geschrieben und zwar aus Österreich, ganz genau aus Oberösterreich, noch genauer aus Steyr. Und er hat uns geschrieben, er hat kürzlich auf YouTube ein Video über Max Wright geschaut, Willie Tanners erschütternder Abstieg. Und im Video wird eben behauptet, Max Wright wäre drogenabhängig gewesen, habe Sexorgien mit Obdachlosen gefeiert und wäre homosexuell. Und Matthias fragt da nach unserem Wissensstand. Also auf Wikipedia und sonst wo hat er nichts dazu gefunden. Auch zitieren wohl die Videos, die er gesehen hat aus dem National Enquirer. Und das ist wohl auch nicht so die allerbeste Quelle. Und er dachte, er wendet sich mal an uns, in Anführungsstrichen, als Experten. Weiß ich nicht, ob wir das sind. Aber ja. Brian, was weißt du so über diesen ganzen Themenkomplex Max Wright? Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend.
Das entspricht leider tatsächlich den Tatsachen. Das ist durch mehrere Boulevardpressen gegangen. Die arme Seele Max Wright, nenne ich sie mal, der ja, wie wir es, ich glaube, in der ersten Folge schon thematisiert hatten, eigentlich ein sehr, sehr talentierter und begabter Theaterschauspieler war.
Und nicht und das zeigt er auch hier immer wieder.
Richtig. Ja. Und einer derjenigen war, das hatten wir auch schon thematisiert, dass alle eigentlich diese Serie bezeichnet haben als das Schlimmste, was sie jemals gemacht haben. Jake LaMotta sagte das, Max Wright sagte das. Aber es ist richtig, er ist wirklich derart abgestürzt. Er ist wirklich derart abgestürzt. Und sein letzter Lebensabschnittspartner, also homosexuell war er tatsächlich, sein letzter Lebensabschnittspartner.
Ja, oder in dem Fall bisexuell, er war ja sehr, sehr lange offenbar glücklich verheiratet, aber bisexuell würden wir es dann in dem Moment, glaube ich, nennen.
Richtig, genau, bisexuell, Verzeihung. Und sein letzter Lebensabschnittspartner hat ihn auch gepflegt, dann bis zu seinem Tod. Das ist tatsächlich richtig.
Ja. Ich muss sagen, ich habe mir noch mal ein paar Nachrufe durchgelesen auf deutschen Zeitungsportalen und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass, sagen wir mal, der schlimme Teil seines Lebens, also wenn da, keine Ahnung, von Alkoholfahrten, Drogenkonsum, Sexorgien und so weiter tatsächlich mal die Rede war, dann habe ich das eher mehr so in der Boulevardpresse gefunden. Ja. Aber so diese echten, auch sehr, sehr schön formulierten Nachrufe, sehr liebevollen Nachrufe bei Spiegel oder in der Süddeutschen oder wo ich war, die sparen genau diesen Teil ein bisschen aus. Und ehrlich gesagt, ich bin genauso drauf. Ich bin tatsächlich, ich habe das von meiner Großmutter eingeimpft bekommen, von meiner Mama auch, dieses über die Toten nur das Gute. Und es ist die Kunst, die mich interessiert und nicht das Privatleben dieser Menschen, auch wenn da angeblich immer ein öffentliches Interesse angemeldet wird. Mir geht das tatsächlich ein bisschen am hintersten vorbei.
Das ist so dieses Trennen zwischen der Kunstfigur und beziehungsweise das Trennen zwischen dem Künstler und dem Menschen.
Genau.
Ja.
Oder sehe ich gerade, der Matthias hat noch zwei andere kleine Sachen anzumerken. In der Folge, in der Alf das Musikvideo dreht, da erwähnt ihr nicht die Musiker, die Alf darstellt. Oder ihr erwähnt nicht, wer das ist. Könnt ihr das nochmal nachreichen? Schreibt Matthias. Ja, das Zepter gebe ich an dich, Brian.
Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich alle erwähnt habe. Aber das hat bei mir nichts zu heißen. Denn ich weiß ab und zu abends nicht, was ich morgens für ein T-Shirt angezogen habe, ohne an mir herunterzuschauen. Deswegen liefere ich das gerne nochmal nach. Die Musiker, die Alf da darstellt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie auftreten, sind Duff McKagan, der Bassist von Guns N' Roses. Danach Elton John am Keyboard. Ich glaube, Elton John muss ich nicht erklären. Am Schlagzeug Keith Moon, der wegweisende Schlagzeuger von The Who, der dadurch bekannt geworden ist, dass er mal im Hotelzimmer in die Badewanne Karpfen reingeworfen hat. Tatsächlich. Wirklich. Das ist eine True Story. Das war ein komplett verrückter, der Mann. Der nächste ist Bruce Springsteen, wem ich den Boss erklären muss. Sorry, da ist Hopfen und Malz verloren. Der nächste am Schlagzeug, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, das ist Bill Bruford, seines Zeichens Schlagzeuger gewesen von Yes und King Crimson. Progressive Rock in den 70s.
Mhm. Prog-Rock, ja.
Genau. Keyboard Stevie Wonder, muss ich glaube ich auch nicht erklären. Gitarre Billy Gibbons von ZZ Top. Und zum Schluss am Saxophon Charlie Parker, der ja seines Zeichens ein begnadeter Jazz-Saxophonist gewesen ist. Ja. Mhm.
Hab ich das. Darf ich eine Rückfrage stellen? Woran erkennt man, welcher von ZZ Top das ist?
Am Namensschild? Keine Ahnung. Ich wüsste das jetzt nicht wirklich. Ich glaube, die sind auch verwandt. Ich weiß es nicht. Aber ich bräuchte ein Namensschild.
Alles klar. Der Matthias hat uns noch auf einen kleinen Schnitzer aufmerksam gemacht, den du dir geleistet hast, Brian, bei der Sprung in die Tiefe. Und zwar hast du tatsächlich gesagt, ich habe auch nochmal nachgehört, das stimmt wirklich, du hast statt Astronomie hast du Astrologie gesagt.
Ui.
Du hast gesagt, dass Willy einen Astrologie-Almanach geschenkt bekommt. Aber es war der Cambridge-Atlas der Astronomie, den er da kriegt.
Ui, ui. Astrologie sind die Bekloppten und Astronomen sind die, nee, das ist ja völlig den Astrologen despektiert. Ich kenne den Unterschied. Mist, da habe ich mich verhaspelt. Verzeihung, Matthias, es tut mir leid, du hast recht. Verdammt.
Sehr gut. Der Stefan hat uns nochmal geschrieben, der uns bezüglich dieser Gremlins-Attraktion aufgeklärt hatte, weißt du noch, in der Movie World.
Ja.
Ehemals Warner Brothers Movie World. Und er hatte gehört, was wir dazu gesagt haben, und er hat nochmal zur Gold Coast geschrieben, dass es diese Anlage in Australien da seit 2001 nicht mehr gibt, und dass er da keine persönlichen Erlebnisse natürlich einbringen kann. Aber man könne sich da eventuell online ein Bild machen, oder wir könnten, da wir jetzt ja Kontakte nach Australien haben, den guten Adam mal fragen, ob er jemanden kennt, der diese Anlage gefahren ist. Ja. Er kann uns natürlich auch nicht sagen, wie es da mit den filmischen Szenen aussah, ob da Michael Keaton wirklich drin war, wirklich, ob er da vor der Kamera stand für diese Attraktion. Und deswegen, da kann er uns tatsächlich nicht helfen. Aber es geht nochmal schöne Grüße raus an den Adam. Vielleicht kann er uns da nochmal erleuchten. Vielleicht hat er den ein oder anderen Kontakt. Ansonsten werde ich mich nochmal auf YouTube ein bisschen durchklicken. Habe ich bisher nicht geschafft. Aber vielen, vielen Dank, Stefan.
Ja.
Dann schreibt uns der Daniel, genau, der Daniel hat mal wieder geschrieben. Brians Zitat stammt aus The Wolfman, nehme ich stark an, den man hier unter Der Wolfsmensch kennt, ein Universal-Film. Stimmt das?
Hat er vollkommen recht.
Genau, du hast da in der letzten oder vorletzten Folge draus zitiert. Mhm.
Ja. Soll ich es nochmal zitieren? Na, muss ich ja nicht.
Nein. Wir reiten weiter. Der Sven hat uns geschrieben, dass er die Schlegelfolge sehr, sehr mag. Das ist ja quasi sowas wie eine Best-of-Zusammenstellung der bisherigen Folgen, schreibt er. Und er hat sich damals gefragt, warum man nach nur 15 Episoden bereits so ein Best-of macht, ob wir da mal was recherchieren können. Wobei ich mal sagen muss, schreibt er, dass die beiden Folgen auch wieder so gut geschrieben sind, dass die einzelnen Rückblicke fast immer perfekt hergeleitet werden. Sven, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber klar, reden wir mal kurz drüber, Brian. Warum macht man nach ungrad 15 Episoden so einen Zusammenschnitt? Ich habe da eine Idee, aber vielleicht hast du auch eine.
Ich habe, das erwischt mich jetzt komplett auf dem falschen Fuß. Ich habe keine Idee. Bitte erleuchte mich.
Also ich glaube, es hat was mit verdammt gutem Marketing zu tun. Einfach, wer quasi den Anfang von ALF bei der Erstausstrahlung verpasst hat, die ersten Folgen verpasst hat, der wird ja quasi mit dieser Schlegel-Doppelfolge nochmal komplett abgeholt. So quasi so ein was bisher geschah Ding. Also natürlich ist diese Doppelfolge Schlegel in erster Linie natürlich auch eine Werbung für sich selbst als Clipshow. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, dass das einfach eine super gute Idee ist. Wir reden hier noch von analogen Zeiten, wo man ja nicht mal schnell, keine Ahnung, sich im Streaming noch mal schnell die ersten Folgen angucken konnte, sondern man musste warten, bis die wiederholt wurden. So, und wer es dann verpasst hatte, der guckte in die Röhre. Also sowas könnte ich mir vorstellen.
Das ist ein sehr guter Ansatz. Ah, zum Thema Clipshow.
Ja.
Habe ich auch noch eine Zuschrift zu erwähnen. Wir hatten uns ja gefragt, beziehungsweise es war ja weder dir noch mir dieser Begriff Clipshow bekannt. Und der Martin aus Griechenland, meine Güte, wir haben Fans weltweit, das ist ja unglaublich.
Das ist herrlich.
Der hatte dann ganz plausiblen Ansatz. Und zwar, dass das die Begrifflichkeit Clipshow zu der Zeit in Deutschland oder hierzulande eher so behaftet war mit diesem Schmuddelkram, der da ab Mitternacht im Sportfernsehen lief. Und eben diesen pseudo-witzigen Shows, wo Menschen ihre VHS-Videos einschicken, wo der Dreijährige auf die Schnauze fällt oder der Opa in den Pool stolpert. Und das ist dieser Begriff wohl ein bisschen negativ konnotiert ist. Also ich finde das eigentlich...
Ne? Also im deutschsprachigen Raum gebe ich dir recht. Also da stimmt, wenn ich da jetzt länger drüber nachdenke, denke ich plötzlich an Bitte Lächeln mit Gundis Zambo. Schöne genau. Grüße an der Stelle. Und ich glaube auch, dass Dieter Hallervorden mal auf Sat.1 Clip Club den Clip Club gemacht hat. Und da wurden auch diese Heimvideos verwurstet. Ja. Stimmt. Ja. Oh, der Sven schreibt noch, gerade da fällt mir wieder die Szene aus Die Nacht, in der die Pizza kam ein. Und ich habe mich wieder mal gefragt, was zum Teufel ist eigentlich eine antike Kamee? Ich habe recherchiert und es handelt sich anscheinend um eine Brosche, auf der ein konvex eingearbeitetes Konterfei einer Person zu sehen ist. Hatte ich vorher auch nicht gewusst und bei der erneuten Sichtung des Schlegel-Zweiteilers mal recherchiert. Danke, Sven. Ja, du hast recht, eine Kamee ist, ich hab zuerst gedacht, das ist bestimmt sowas wie eine Gemme. Nee, aber es ist genau das Gegenteil einer Gemme. Kennst du den Unterschied zwischen einer Kamee und einer Gemme?
Ich habe beide Begriffe schon gehört, aber mir nie drüber Gedanken gemacht, was es ist tatsächlich.
Bei einer Kamee nimmst du im Endeffekt einen Schmuckstein und hobelst quasi nur weg, bis dann irgendetwas, was du darstellen möchtest, zum Beispiel ein Konterfei oder was auch immer, dass du so ein erhabenes Relief hast. Weißt du? So ja. wie als wenn man einen Bildhauer einen Klotz nimmt und alles weghaut, was nicht nach Statue aussieht. Ne? Das ist eine Kamee. Also es ist dann so erhaben und du kannst das wirklich sehen, wie das sich hervorwölbt. Und ja, es ist dreidimensional quasi. Und Gemme ist eigentlich das Gegenteil. Da wird's in den Stein geritzt. Sind also Vertiefungen drin. Da ist also nichts Erhabenes, sondern da wird's so reingeritzt. Das scheint mir der Unterschied zu sein. Ja, vielen Dank, Sven. Du hast mich dazu gebracht, das auch nochmal nachzuschauen. Aber ja, ganz genau. Eine antike Kamee. Und dann hat uns als letztes der Jan geschrieben. Er fragt, wie wir denn zu dem ALF-Serien-Prequel ALF-Erinnerungen an Melmac stehen. Er schreibt, ich kenne diese gar nicht und ich glaube, ihr wart bisher noch nicht darauf eingegangen. Ja, sind wir bisher noch nicht darauf eingegangen.
Ja, und ich kenn's auch nicht.
Überhaupt diese eine ALF-Zeichentrickserie? Also im Endeffekt ist das eine eigentlich gar nicht mal so schlecht gemachte Zeichentrickserie und die wird halt offenbar eingeleitet mit ALF. Also da gibt's dann auch nochmal einen realen ALF, der in die Folge kurz einführt, also quasi so in Form, dass er Leserbriefe beantwortet, ne? Und dann blendet das rüber in seine Erinnerungen an Melmac und dann beginnt der Zeichentrick.
Ei, ich glaube so.
Ich erinnere mich noch an diesen Spruch, für mich kein Katzentatzenbrei mehr nach dem Abendessen.
Da klingelt irgendwas bei mir in den Tiefen meines maroden Gehirns. Da klingelt was. Aber ich kann mich bewusst nicht dran erinnern. Lief wahrscheinlich auf irgendwelchen Privatsendern, hier Sat1, Pro7, RTL oder sowas?
Sat1 und Kabel 1 würde ich sagen später, ja.
Also das mit dem Katzentatzen-Dingsbums, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen, aber ich habe das bewusst nicht irgendwie als Prequel-Serie zu der Sitcom assoziiert. Oh, schaue ich doch mal rein, vielleicht.
Oder vielleicht war es kein Katzentatzen bei mir vor dem Schlafengehen. Ich glaube, das war's. Ja.
Katzentatzenbrei
kommt mir sehr bekannt vor. Katzentatzenbrei ist großartig. Ja, also befasst haben wir uns damit noch nicht, Jan. Da hast du vollkommen recht. Ich würde sagen, für einen Rewatch würde ich mir das einfach nochmal auf die Liste setzen.
Ja,
aktuell mal, ja. Hier werden wir es vermutlich nicht besprechen. Aber was ich sagen muss, und das habe ich ja öfter schon gesagt, ach, alles, wo die Stimme von Tommy Pippel drin ist, ist erst einmal, sag mal, sichtungs- und hörwürdig. Ja, kann man sich auf jeden Fall gut antun.
Oh ja, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung in die Folge, die wir heute besprechen. Oder haben wir noch was
zu Genau, das machen wir.
Ah,
nee, wir haben nichts mehr zu Hausmeistern und ich muss auch viele, viele Grüße mal rausschicken an alle, die uns geschrieben haben. Es ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich es nicht mehr schaffe, wirklich aus jeder Mail irgendwas vorzulesen oder jede Mail zu zitieren. Ich muss mich hier mittlerweile, und ihr mögt mir das bitte, bitte verzeihen, auf Anmerkungen und auf Fragen einfach beschränken und die werde ich dann halt vorlesen. Worauf ihr euch verlassen könnt, dass wir euch auf jeden Fall, auf jede Mail immer antworten werden. Und das habe ich, glaube ich, bisher auch geschafft.
Das ist aller Ehren wert.
Deswegen, mein lieber Brian,
ja.
The stage is yours. Hm. Worum geht's denn heute?
Bitte behaltet, liebe Zuhörende, noch das im Hinterkopf, was Lars sagte bezüglich Tommy Piepers schöner Stimme und dass die doch immer hörenswert ist. Wir sind bei Der Ausreißer, a.k.a. Border Song. Erstausstrahlung Deutschland 19.04.1988, Erstausstrahlung in den USA, wie üblich oder wie immer, natürlich etwas früher, am 16. Februar 1987. Der Border Song ist ein Song von, da sind wir bei, nochmal, wir zählen auf, wenn Alf alles impersonated. Ich weiß, jemand spürt jetzt eine Erschütterung der Macht, weil ich wieder Anglizismen verwende, aber das ist mir egal. Das ist nämlich ein Song von Elton John und Bernie Taupin. Kenn ich nicht.
Jawohl.
Kennst du den?
Den habe ich nicht im Ohr. Ich weiß, dass Bernie Taupin eine lange, lange Zeit der Haus- und Hofschreiber für Elton John war, der die ganzen Songtexte verfasst hat.
Ah, verstehe. Gut, Border Song, Der Ausreißer, Amerika. Liebe Zuhörende, die ihr Alf noch nicht gesehen habt, ihr könnt euch vielleicht ungefähr schon vorstellen, um was es geht. Aber bevor wir dahin kommen, blenden wir auf der Prolog in der Küche.
Ja.
Und ich hoffe, ich kriege das jetzt stolperfrei hin, denn dieser Anfangsdialog legt schon die Messlatte für die Folge. Alf sitzt am Küchentisch, Kate schreibt offensichtlich eine Einkaufsliste und ich mache das jetzt wieder im Hin und Her. Alf sagt, Kunstdünger. Was? Du sollst Kunstdünger auf die Einkaufsliste schreiben. Warum? Damit du ihn mir nicht vergisst. Und das ist der Punkt. Erstmal Murder-Gag und,
ja.
Und zum anderen, wie Tommy Pieper so wirklich so eine Sanftheit da reinbringt, so ein leicht bittendes und aber doch so ein bisschen forderndes, damit du ihn mir nicht vergisst.
Ja, es ist zum Knutschen.
Aber es geht ja noch
weiter.
Es geht ja noch weiter, damit du ihn mir nicht vergisst. Nein, ich meine, warum brauchst du Kunstdünger? Ich streue ihn über meine Mohrrüben. Nimm dafür ein bisschen Butter, wie wir alle. Alf hat scheinbar seine Passion zum Gärtnern entdeckt.
Ich finde das überraschend.
Ja, es ist wirklich ein bisschen überraschend und scheinbar, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf den Dialog zwischen Kate und Alf weiter eingehen, weil, liebe Zuhörende, wie gesagt, die Folge ist so vollgestopft mit Dialogwitz, das muss man sich anschauen. Hätte ich mir das alles aufnotieren wollen, dass ich das euch präsentieren kann, hätte mein Spickzettel wahrscheinlich 20 Seiten, aber das möchten wir nicht. Wir möchten euch ja animieren, das zu sehen. Er hat scheinbar Spaß bei der Gärtnerei und er könnte ja auch Baumwolle pflanzen oder vielleicht auch richtige Wolle.
Ja, im Englischen ist es, glaube ich, Cotton und Wool in the winter. Ja.
Es ist eine, ich finde es eine wunderschöne Dynamik in der Szene zwischen Kate und Alf, muss ich sagen, tatsächlich.
Ja.
Das ist so wie zwei alte Freunde, die sich da so über die Dinge des Alltags unterhalten.
Ja, ich möchte nicht vorgreifen, aber Alf macht ja auch klar, dass ihm ja viele Dinge am Gärtnern gefallen und ganz besonders die knackigen Käfer. Aber was mir aufgefallen ist, ein interessanter Übersetzungsunterschied, wo eigentlich fast wieder, ja, vielleicht ist kein Gag untergegangen, aber es ist ein Wortspiel untergegangen, was vermutlich nicht hingehauen hätte im Deutschen. Kate fragt Alf ja, ob es jetzt nicht zu spät ist für Kunstdünger, ne? Wo alles schon gepflanzt ist, ne, und er quasi schon erntet. Und er sagt, es ist niemals zu früh und selten zu spät.
Du klingst wie das Werbefernsehen.
Und Kate antwortet, du hörst dich an wie das Werbefernsehen, ja. Genau. Ah. Und im Englischen ist es, it's never too late for manure. Und Kate sagt, that would make a nice bumper sticker. Also das würde einen guten, wie heißen die Dinger? Autoaufkleber abgeben, ne? Also die Aufkleber, die man
ich glaub,
so
ich glaube, sie ja. meint Bumper, Stoßstange.
Ja. Deswegen sage ich ja Autoaufkleber, die man so hinten so drauf pappt, ne? Wo auch immer, ob der jetzt da drüber oder da drauf ist. Und it's never too late for manure kann eben auch heißen, es ist nie zu spät für Blödsinn. Weil okay. Horse Manure ist das quasi ein Äquivalent zu Bullshit.
Ah, okay.
Also Manure heißt hier nicht nur Kunstdünger, sondern eben auch Dung, Blödsinn, Quatsch, sowas.
Es
geht
ist
auch.
Es ist niemals zu spät für Kacke.
Kacke? Wirklich? Brian? Kacke?
Na komm, das ist doch jetzt wirklich.
Es war bloß die Retourkutsche.
Das doch ab 12.
Vielleicht gleiten wir rüber in Willys Büro und ich weiß, du freust dich da drauf.
Warte. Ich liebe es, in der wärmenden Sonne zu sein, die Erde zu spüren, neues Leben aus dem Boden zu ziehen. Na, Hauptsache, es macht dir Spaß. Und außerdem liebe ich die knackigen Käfer. Den musste ich noch. Entschuldigung, den musste ich doch.
Ich finde das schön, dass du das einmal komplett gesagt hast. Mir fiel bloß noch die Käfer ein. Ja, eiweißhaltig. So, jetzt aber. Willys Büro.
Ab ins Sozialamt. Willy ist am Telefon mit einem offensichtlich spanischen Wörterbuch, denn er spricht Spanisch. Ihm gegenüber sitzt ein Junge und Willy versucht offenbar, den Vater des Jungen zu finden. Und ich muss vorgreifen. War unser letzter Willy die letzten Folgen oder vor allem die Folgen, wo Schwiegermama mit am Start war, eher so Randfigur, ist er in dieser Folge absolut, oh Gott, wartet's ab. Es ist einfach nur großartig. Denn es geht schon los mit, hört auf, Spanisch zu sprechen und sagt in den Telefonhörer, Sie sprechen unsere Sprache? Wieso sagen Sie denn das nicht gleich? Nein, ich finde das nicht besonders komisch. Und dieser Gesichtsausdruck dazu. Oh, Max Wright Masterclass. Absolut. Also der Mensch am anderen.
Dieser Gag wird später nochmal aufgegriffen. Ist dir das aufgefallen?
Ja. Aber selbstverständlich steht die beim Spitzzettel.
Selbstverständlich. Bitte, lass es sich von mir nicht unterbrechen.
Was hier noch sehr schön ist, der Junge, ich möchte seinen Namen jetzt noch nicht sagen, schaut sich Bilder an und Willy sagt, ja, das sind meine Kinder, Ninos, das ist Brian und das ist Lynn. Und der Junge, Lynn? Lynn mutiert scheinbar zum Sexsymbol. Keine Ahnung, aber jetzt. Wer tritt jetzt auf Lars, bitte? Es ist Zeit.
Es ist Zeit für Miss Wine.
Oh ja.
Die übrigens im Deutschen immer Mrs. Wine genannt wird.
Ja.
Im Englischen ist es Miss Wine. Ah, das ist ein Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen
Frau und Fräulein.
Zwischen Frau und Fräulein. Ja. Und diesen Unterschied macht man im Deutschen ja schon länger nicht mehr. Und auch im Englischen hat man es jetzt gelassen. Wenn du den Familienstand einer Dame nicht weißt, sagst du weder Miss noch Mrs., sondern du sagst Miss mit einem stimmhaften S. Du sagst Miss. Oh. Und das ist quasi der Oberbegriff, den man jetzt verwendet. Nur so als kleine Randnotiz. Ja, Miss Wine. Und sie ist hier die kongeniale Sketchpartnerin in diesen Büroszenen. Also ich find's fast traurig, dass wir sie, glaube ich, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, nicht noch ein zweites Mal sehen in einer anderen Folge.
Ich glaube, da lehne ich mich mit dir weit raus. Da lehne ich mich zusätzlich mit dir aus dem Fenster weit raus. Ich glaube,
das ist absolut schade.
Ja, vor allem.
Aber wir reden ja noch ein bisschen genauer über sie im Verlauf dieser Episode.
Ich biete darum. Also, Miss Wine ist, offenbar ist es nicht ihr Traumberuf. Was mir da aufgefallen ist.
Und sie ist immer auf dem Sprung. Sie ist eigentlich immer auf dem Sprung.
Ja, das stimmt. Was mir hier sehr aufgefallen ist, man merkt hier, dass Willy wirklich in seinem Job aufgeht. Also er ist Sozialarbeiter wirklich mit Herz. Denn es geht ja auch noch ein Kollege vorbei und Willy verabschiedet sich und Miss Wine sagt, wieso dürfen alle gehen außer ich? Und Willy erklärt, und das ist auch so gut, Willy erklärt lang und breit, der Junge ist allein, der Junge muss nach Hause, ich kann ihn jetzt nicht einfach in den Bus setzen, la 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 la. Und ihre Antwort ist, mit anderen Worten, es ist ihnen egal, dass ich nachher in den größten Stau komme.
Oh, Brian, ich glaube, den kann ich. May I?
Bitte. Go for it.
Mit anderen Worten, es ist Ihnen egal, dass ich nachher in den größten Stau komme. Hören Sie, am besten Sie gehen jetzt mal runter und besorgen für den Jungen eine Limonade. Gern. Und dann nehme ich den Kleinen mit zum Basketballspiel. Vielleicht sollten Sie ihn zum Rollschuhlaufen mitnehmen. Dann sieht er, wie schnell Sie laufen können. Dann geht es irgendwie ums Geld und dann sagt sie noch, dieser Job ist nicht gerade mein Lebensinhalt. Genauer gesagt bin ich erst froh, wenn ich zu dieser Tür rausgehen kann. Und Willy ergänzt, meine Freude ist ebenso groß, genau in demselben Moment.
Genau. Sie sagt übrigens noch als Ergänzung, Limonade kostet das Doppelte.
Genau, da wusste ich nicht mehr, es war irgendwas mit der Kohle, genau.
Hat ihr dazu wenig
Geld gegeben. Da ist auch nur ein kleiner Unterschied im Englischen drin. Ansonsten würde ich sagen, ist das 1:1. Und zwar das mit dem Rollschuhlaufen. Da sagt Willy im Englischen Roller Derby. Und das ist was anderes, als einfach nur Rollschuh zu laufen. Ich weiß nicht, ob du Roller Derby kennst. Das ist in den USA offenbar mal ein Riesenknaller gewesen. Spielt man wohl auch bloß dort. Das ist Vollkontaktsport mit Rollschuhen. Ja? Also Willy schätzt offenbar Miss Wine so ein, als ob sie da, keine Ahnung, einen solchen Sport betreiben könnte.
Das dürfte fußen auf dem Film von 1975, Rollerball.
Mhm.
Falls, ja.
Das haut hin.
Ja.
Ja, Mensch.
Ja, so.
So, jetzt haben wir Miss Wine ja schon eingeführt mit diesem wunderschönen Dialog. Reden wir kurz über die Schauspielerin.
Bitte. Oh, Gaststar-Alarm. Diesmal zusammen im Duett. Ah, schön.
Ah, es kann nur noch schlimmer werden. Miss Wine, gespielt von Diane Carey, hier in den Credits als Diane Civita oder Civita credited. Diane Carey ist seit den 1970ern im Business und ist bis heute tätig. Sie hatte neben vielen Gastauftritten in TV-Serien auch wiederkehrende Rollen in Die 7-Millionen-Dollar-Frau. Die Spezialisten unterwegs,
oh,
da war Max Wright ja auch drin.
Schöne Serie.
Und in V, die außerirdischen Besucher kommen, wo sie immerhin an der Seite von Robert Englund gedreht hat.
Ja, natürlich. Tolle Serie übrigens, falls du die nicht kennst, Lars.
Nee, ich teile und ich, das Remake konnte ich nicht ausstehen. Das Original gefällt mir.
Das Remake habe ich nicht angefasst. Nein.
Damit hast du eine weise Tat getan.
Danke.
Und liebe Leute da draußen, wem die Synchronstimme jetzt bekannt vorgekommen ist. Es ist natürlich wieder Monika John, meine geliebte Monika John, die Synchronstimme der Kellnerin Stella in
Ein Mädchen namens Rhonda.
Genau. Also wer von euch kriegt die Chili-Katze? Katze mit Pommes frites ohne Soße? Katzenomelett mit Schnurrbarthaaren? Das ist auch Monika John. Ja.
Wundervoll. Ich habe übrigens, Lars, ich habe übrigens die V-DVD-Box hier. Wäre auch mal was für...
Ja, ich komme dann heute Abend noch rüber, würde ich sagen.
Ja, nee, ich muss ja morgen...
Dass man mal angefangen hat.
Ich muss ja morgen arbeiten, wir können das nicht durchbingen, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Das geht nicht.
Ja, nee, richtig, wir haben auch diese Lebenszeit nicht mehr einfach, man muss gucken, wo man bleibt.
Ja, ja, das ist absolut, absolut. Weil, man muss gucken, wo man bleibt, ist ein gutes Stichwort, denn Willy ist sehr, sehr hartnäckig. Er ist ja immer noch am Telefon, er nimmt den Hörer, nach dem Disput mit Miss Wine und sagt, ja, ich bin noch da. Ja, natürlich immer noch. Wieso finden Sie das komisch? Es kommt einfach so aus dem absoluten Nichts. Ah. Wieso finden Sie das komisch? Das Ende der Geschichte ist, ach nee, er ist ja noch am Telefon und dann haben wir ja schon wieder einen Auftritt.
Ja, genau. Warren kommt rein und der scheint in der Hierarchie über Willy zu stehen, weil er hat ihm offenbar, ja, er kann ihm offenbar Anweisungen geben.
Ja. Wohnt der Junge jetzt hier, Tanner? Aber er ist genau das Gegenteil von Willy, ne? So, er hat ja scheinbar gar keinen Bock. So, wir setzen den Jungen da hier im Bus. Pff, fertig, egal.
Ja, Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, das könnte man ihm aufs Küchenhandtuch stecken.
Ja, das stimmt. Aber, Lars, wer ist ja denn dieser Warren, der Schauspieler?
Ja, ich glaube, den kennst du auch. Das ist Earl Bowen, leider vor 2 Jahren gestorben. Mann, war das ein fleißiges Bürschchen. Also ich fange jetzt gar nicht erst an aufzuzählen, in welchen TV-Serien er vorbeigeschaut hat. Wenn ich in allen sage, bin ich gar nicht so weit von der Wahrheit weg. Aber komm, erwähnen wir lieber, dass er in den ersten 3 Terminator-Filmen den Dr. Silverman gespielt hat.
Ja.
Und Dr. Eisendraht in Die nackte Kanone 33 ein Drittel. Oh. Und sein schauspielerisches Talent ist wirklich über jeden Verdacht erhaben, da man ihn ja hier in dieser Szene von der allerersten Sekunde an nicht leiden kann.
Korrekt.
Und wem die Synchronstimme jetzt bekannt vorkam, das war Joachim Höppner, der synchronisierte unter anderem Sir Ian McKellen in Der Herr der Ringe.
Ah, ja. Ich brauche diesen Input immer von dir. Ich denke mir immer, Mensch, das kommt mir doch so bekannt vor. Und jetzt höre ich natürlich Gandalf direkt in meinem Ohr. Flieht, ihr Narren! Nein.
Ja, so jetzt haben wir Diane Curry schon erwähnt, Earl Bowen haben wir schon erwähnt. Dann reden wir noch kurz über den Jungen.
Ja.
Du hast den Namen noch nicht genannt. Louis Mancia wird gespielt von Philip Gordon. Und der gute Philipp wurde offensichtlich öfters mal für die Rolle eines mexikanischen Jungen engagiert. So kamen auch eine Handvoll Auftritte in TV-Serien zusammen und eine kleine Rolle in, oho, Terminator. Oh. Witziger Zufall also, dass Philip Gordon hier bei ALF wieder mit Earl Bowen vor der Kamera steht.
Im ersten Terminator?
Ja. Und da heißt die Rolle Mexican Boy.
Ja, schön. Ich versuche jetzt gerade überhaupt nicht drüber nachzudenken, ob ich memorieren kann, ob ich ihn da gesehen habe. Lassen wir das. Wir sind doch hier nicht beim Terminator, wir sind bei ALF. Ja, also wie du sagtest, dieser Warren hat wenig bis gar kein Interesse. Und auch der Angerufene von Willy scheint ihm nicht so wirklich die Informationen geben zu können, die er braucht. Denn er ist auf der Suche nach dem Vater von Louis, können wir jetzt ja sagen, Fredo Mancia. Und ja, Willy hat keinen Erfolg und wir blenden dann quasi zu Akt 2 in die Küche.
Genau.
Der kleine Alf sitzt am Tisch mit Gartenutensilien und irgendwelchen komischen Dingen, die ich nicht näher spezifizieren kann. Und der kleine Brian kommt herein mit diesen nicht näher zu spezifizierenden Dingen. Ist das die ganze Ernte? Wir hätten mehr Dünger nehmen sollen. Das ist ein Running Gag, der wird uns weiterhin begleiten.
Ja.
Und was ich danach noch sehr schön finde, das ist ja sogar für einen Hungerstreik zu wenig.
Ja. Eine kreative Übersetzung. Er sagt im Englischen einfach bloß Dust Bowl 87. Nämlich als Dust Bowl, quasi Staubschüssel, wurden in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA und Kanada Teile der Great Plains bezeichnet, die in den 30ern von verheerenden Dürren und Staubstürmen betroffen waren. Und für ihn kommt diese Situation seiner Ernte, ja, eben dieser Dürre gleich.
Und es geht natürlich weiter um die Ernte.
Ja. Ja. Heiteres Gemüseraten.
Ja. Das sind doch wundervolle Süßkartoffeln. Mami, das sind Auberginen. Das ist Mais. Ja.
Und fast schon verzweifelt, wie der das sagt, ne? Das ist Mais. Übrigens sind's im Englischen keine Süßkartoffeln an der Stelle, was ja, sag mal, zu der Zeit für mich auch noch ein sehr exotisches Gewächs gewesen wäre, sondern es sind Yamswurzeln.
Mhm.
Und das würde tatsächlich von der Optik ja auch passen, ne? Das Ding, was da liegt, das könnte tatsächlich eine Süßkartoffel sein, könnte aber auch eine Yamswurzel sein.
Da kommt natürlich auch wieder ein messerscharfer Dialog, als Kate sagt, das ist wirklich komisch, bei uns will kein Gemüse wachsen, nur mit Zucchinis können wir einen ganzen Silo füllen. Alfs Antwort, ja. Das ist komischer, als du denkst, Zucchinis habe ich gar nicht gepflanzt. Ja. Aber wir gehen hier im Highspeed durch, weil, liebe Zuhörende, wirklich, das liegt nicht daran, dass ich jetzt hier stressen will, weil ich mich kaputt schwitzen tue hier. Nein, weil es einfach Schlag auf Schlag auf Schlag geht und Lynn sagt, ja, Gärtnern ist schwerer, als es aussieht. Und Alf sagt, es wäre wesentlich einfacher ohne diesen widerwärtigen Bob Barker.
Bob Barker.
Und Kate, Bob Barker? Der Showmaster aus dem Fernsehen. Ah nee, sie sagt erst, Bob Barker? Ja, er kommt nachts in meinen Garten und gräbt meine Pflanzen aus. Der Showmaster aus dem Fernsehen? Und dann, und es wird ja noch schlimmer, besser, also besser, schlimmer. Lynn, Gott, er sagt, nein, Bob Barker ist der Hund der Okmanix. Und Kate sagt, der Chihuahua. Und dann, Alf, sehen Chihuahuas schnell und nimmt so eine Gartenkralle und hackt die auf die Yamwurzel.
Und das Puppenspiel. Er sieht an dieser Stelle wieder aus wie so ein Raubtier, was sich auf seine Beute konzentriert. Zack.
Die Nase reingedrückt.
Ja. Und mit den Ohren war auch irgendwas.
Ja.
Ja.
Es ist unglaublich.
Ich fürchte, ich finde keinen besseren Gag in dieser Folge, obwohl da sehr viele schöne Tritts sind. Ich muss da leider schon einen Haken dran machen an Lieblingsgag.
Du, wart mal ab. Wart mal ab.
Aber wir müssen kurz bei Bob Barker einerseits bleiben und andererseits beim Hund der Okmanix. Liebe Zuhörenden, kann das sein, dass, wenn ihr darüber nachdenkt, euch auch etwas komisch vorkommt? Nämlich, dass wir eigentlich nie wieder von einem Hund der Okmanix hören in irgendeiner anderen Folge? Wäre das nicht viel logischer gewesen, diesen Hund einem anderen Nachbarn anzudichten?
Mr. Litwak zum Beispiel?
Warum müssen die Okmanix jetzt noch einen Chihuahua haben? Das passt ja schon wieder mit der nächsten Folge nicht zusammen, aber ich will nicht vorgreifen. Aber
ich habe da eine Vermutung.
Schieß los.
Ich habe da eine Vermutung. Ich glaube, die Okmanix wurden, je länger die Serie lief, bei der Fanbase irgendwie beliebter. Weil es halt auch bei zwei wirklich schräge Charaktere sind. Und ich weiß ja nicht, wie das in dem Scriptwriting seinerzeit da war. Boah, hat man sich wahrscheinlich keine Continuity-Gedanken gemacht und sich gedacht, ja, die Okmanix, die kommen ja alle 3, 4, 5, 6 Folgen mal vor. Also wäre jetzt zumindest so für mich so eine Erklärung.
Ja.
Sind Chihuahuas?
Eine andere Erklärung, weshalb der Chihuahua nicht weiter auftaucht, wäre natürlich, dass Alf ihn denn doch erwischt hat.
Im Treibsand.
Genau, der Treibsand kommt ja auch noch.
Aber erst Bob Barker. Erst Bob Barker.
Ja, genau, Bob Barker. Reden wir kurz über Bob Barker. Bob Barker ist quasi der US-amerikanische Harry Weinfurt. Barker moderierte nämlich die Gameshow The Price is Right, die hierzulande Der Preis ist heiß heißt. Und zwar 35 Jahre lang, von 1972 bis 2007. Und genau in dieser Eigenschaft taucht er auch in der zweiten Staffel von How I Met Your Mother auf. Fun Fact, Barker engagierte sich für den Tierschutz. Er beendete die meisten Folgen von The Price is Right mit einem Aufruf an die Zuschauer, doch ihre Haustiere kastrieren bzw. sterilisieren zu lassen. Fand ich interessant an der Stelle.
Das ist wirklich spannend. Das ist wirklich spannend. Ich kenne Bob Barker als Schauspieler nur aus Happy Gilmore.
Ja, stimmt, er taucht da auch auf. Er spielt sehr oft sich selbst.
Ja gut, ich glaube, der Mann hatte eine Reputation, da wäre es schlecht zu sagen, das ist jetzt nicht Bob Barker, sondern das ist Peter Müller oder sowas. Happy Gilmore war
aber auch sehr schön. 35 Jahre, ne? Ich meine, kennst du einen Showmaster, der dieselbe Sendung 35 Jahre gemacht hat? Ich glaube, das war nicht mal Coolen Kampf, oder?
Der wäre mir jetzt als erstes eingefallen, stimmt.
Ja, aber ich glaube, selbst der wäre nicht auf 35 Jahre gekommen bei derselben Sendung. Also ich glaube, EWG hat er nicht 35 Jahre gemacht.
Nee, glaube ich nicht. Also Alf entschließt sich, weil Kate sagt, Alf, leg die Hacke weg. Gut, ich werde Treibsand nehmen. Und dann singt die, oh, es ist so gut, es ist so großartig. Gut, die Puppe sinkt im Stuhl herunter und dann klingelt das Telefon.
Oh Gott, es geht ja noch weiter, ja, diese Szene ist ja großartig.
Es geht ja noch weiter. Das Telefon klingelt, Alf setzt sich wieder auf, ich gehe ran. Hallo? Alf, hier ist Willy, würdest du Kate bitte sagen? Alf legt den Hörer zur Seite, hey Kate, ich soll bitte zu dir sagen. Dann nimmt er den Hörer wieder und Willy sagt, sag ihr bitte, es ist jetzt nicht textlicher zitiert, weil es ist so furchtbar viel, was jetzt gleich passiert. Sag ihr bitte, ich komme ein bisschen später. Gut. Und er legt auf. Das Gesicht von Willy im Büro. Hier Max Wrights Schauspiel. Großartig. Dann kommt Kate. Wer war das? Alfs Antwort. Hörte sich irgendwie nach Willy an. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dass er ein bisschen später kommt. Hat er gesagt, warum er später kommt? Was bin ich hier, der Portier? Ja. Und dann klingelt das.
Stopp.
Ja, ich stoppe.
Bevor das Telefon ein zweites Mal klingelt. Ich finde das gut gelöst mit diesem Alf sagt Kate bitte und hey Kate, ich soll bitte zu dir sagen. Im Englischen ist es Alf put Kate on. Also hol sie an den Apparat, ne? Mhm. Und to put somebody on kann auch bedeuten, jemanden veräppeln, jemanden auf den Arm nehmen. Und deswegen sagt er im englischen Original nichts mit, ich soll bitte zu dir sagen, sondern er sagt, hey Kate, I'm the king of France.
Oh, sehr gut.
Sehr gut. Oh. Aber bitte mach weiter, es klingelt ja ein zweites
Großartig.
Mal.
Wir waren noch bei, was bin ich hier, der Portier ist klingelt. Hier Hotel Tanner. Und Willy sagt noch, leg dich auf. Und Alf sagt, ach Willy, wir haben gerade von dir gesprochen. Und was jetzt danach kommt, Lars, ich weiß nicht, ob du es drauf hast, aber es ist so viel. Ich kann das nicht. Ich bin dann ab da wieder drin. Vorher, wo Alf zu Willy sagt, oh, das ist ja originell. Kate, das musst du selber hören, nimm ab.
Ich glaube, davor sagt er sowas wie, hast du dir eine kleine Tanzmaus angeschafft? Und ich muss sagen, die kleine Tanzmaus, die macht mich immer kaputt. Das ist ja viel besser als das Original. Im Original habe ich nachgeguckt, da steht, wird gesagt, Little Chippy. Und Chippy ist sowas wie ein, ja, billiges Flittchen, in Anführungsstrichen.
Eine Dirne.
Aber eine kleine Tanzmaus angeschafft, das ist so fast schon wieder süß.
Aber, jetzt kommt schon wieder ein Aber. Es ist ja noch nicht vorbei. Es geht ja noch weiter. Kate geht also an den Hörer und man sieht genau in der Kamera, dass die Puppe, also Alf, wir nennen ihn Alf, Puppe nur, wenn es Puppenspiel geht, Alf ist immer noch am Telefon, also er hört quasi noch weiter mit. Und Billy erzählt Kate diese Geschichte mit dem Jungen, der nicht in den Bus konnte und lalala und überhaupt. Und Alf blökt irgendwann rüber und das kaufst du ihm ab, Kate?
Und es ist so respektlos.
Brutal. Und Willi, wieso bist du immer noch in der Leitung? Ich wollte nur den Spaß mit dem kleinen Jungen zu Ende hören, der seinen Bus nicht erwischt hat. Und wenn ihr jetzt denkt, es wird nicht besser, dann seid ihr voll auf dem Holzweg. Denn Willi erklärt tatsächlich Alf die ganze Geschichte und sagt irgendwann am Schluss, warum rede ich überhaupt mit dir? Und Alf antwortet, keine Ahnung, du hast angerufen.
Und dass er Willy andichtet, dass Willy was nebenher hat, das wird ja auch nochmal aufgegriffen. Ne?
Ja, das kann ich, weil das musste ich mir aufschreiben, weil es nur so gut ist. Also, Kate und Willy einigen sich, dass er halt später kommt. Und Kate legt auf und Alf sagt, hey, Willy, eine Sache müssten wir beide aber unbedingt noch klären. Hast du oder hast du nicht? Ich meine, läuft da was nebenbei? Der schwenkt auf Max Wright, der völlig frustriert den Hörer aufknallt, schwenkt zurück auf Alf. Hallo. Scheinbar läuft da nichts. Ah, nee, nichts genau. Man weiß es nicht genau. Ich denke, da läuft nichts.
Etwas beschwichtigend in Richtung Kate, obwohl sie sich ja gar keine Sorgen gemacht hat.
Um Himmels Willen.
Ja, oh. Und dann blenden wir über ins Wohnzimmer.
Und da geht's ja gerade weiter. Da geht's ja gerade weiter. Brian und Alf schauen Basketball.
Ja. Der Spruch, den Alf da ablässt.
Das wäre ein Drei-Punkte-Wurf.
Den habe ich zum Recherchieren gebracht.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich weiß nicht, was er jetzt im Deutschen sagt, aber ich glaube, es ist ziemlich genau dasselbe, wirst du mir gleich sagen. Im Englischen sagt er, I'm telling you, Brian, the three-point shot is ruining this game.
Ja, genau dasselbe. Der Drei-Punkte-Schuss hat das Spiel vollkommen zerstört.
Genau. Und da musste ich tatsächlich mal nachgucken, weil ich von Basketball ungefähr so viel Ahnung habe wie ein Fisch vom Fahrradfahren. Den Drei-Punkte-Wurf gab es nicht von Anbeginn im Basketball, sondern die NBA hat ihn zum Beispiel erst 1979 eingeführt. Und die FIBA, das müsste die internationale Assoziation sein, zog 5 Jahre später dann nach. Also diesen Drei-Punkte-Wurf gab es wohl nicht immer. Interessant.
Das wusste ich nicht. Und ich mag Basketball sehr, aber das wusste ich nicht. Ja, siehst du, Lars, ich lerne von dir immer wieder was. Das finde ich schön.
Das habe ich nicht gewollt. Machen wir schnell weiter.
Das habe ich nicht gewollt. Auf jeden Fall Auftritt, Willy. Brian sagt, oh, Dad, möchtest du auch das Spiel sehen? Nein, müsste ich Alf, bitte geh in die Küche. Nein, das geht nicht, ich habe bei dem Spiel hoch gewettet. Du kannst das Ergebnis in der Zeitung lesen. Du wettest beim Basketball?
Oh Gott, das kam ja auch noch.
Und das sind, liebe Zuhörende, ihr wisst das, das sind meine Lieblings-Willy-Tanner-Momente. Wenn er auf was antwortet, was Alf offensichtlich kompletter Blödsinn ist und er versucht...
Und dann versucht, mitten im Satz?
Genau, ja, genau. Du kannst das Ergebnis in der Zeitung lesen. Du wettest beim Basketball? Das ist ähnlich wie, es war ein Sonderangebot. Oh, das ist ein, also Freundinnen und Freunde der Sitcom-Kunst, das ist ein Feuerwerk. Denn Auftritt Kate und Alf sagt, hey Kate, du schuldest mir noch was vom Celtics-Spiel. Und Willi, Kate. Und Willi, Kate. Was? Bird wird vom Platz gestellt, den anderen Namen kenne ich nicht, verletzt. Ich dachte, also Kate hat scheinbar Ahnung von Sport. Und für dich, Lars, Larry Bird ist eine absolute Legende bei den Boston Celtics, also dem Basketballverein.
Okay.
Das klingt immer so ein bisschen latent rassistisch, aber man muss das halt so sagen, wie es ist. Larry Bird ist einer der wenigen weißen Basketballer, der es in die NBA Hall of Fame geschafft hat. So wie zum Beispiel auch Dirk Nowitzki oder Detlef Schrempf.
Dirk.
Ja, Dirkulous. Da gibt's eine schöne Doku auf Netflix, die ist von 2015. Aber wir schweifen ab, denn Alf muss in die Küche. Und dann kommt die leichte Frage, ob das Essen denn für eine Person mehr reicht. Und Willy hat scheinbar den jungen Louis einfach mitgenommen. Es folgt eine kurze Ablende und wir sind im Wohnzimmer. Und da steht da, der Louis. Hola. Was sagt uns das über Willy aus? Dass er wirklich 250% irgendwie in seinem Job steht.
Ja.
Und halt alles tut, dass der Junge irgendwie nach Hause kommt. Und er weiß ja, dass wenn er ihn in den Bus setzt, das möchte er nicht. Und Warren hat sowieso keinen Bock. Von daher.
Ja. Willy ist mehr so der Typ für die nachhaltigen Lösungen.
Ja. Und vor allem pragmatisch nachhaltige Lösungen. So rum.
Ja.
Ja.
Louis lernt jetzt erstmal die Familie Tanner kennen.
Lynn! Kennen wir uns.
Ja, vom Foto. Ich sehe darauf aus wie ein Vollidiot.
Diese Diskussion zwischen Mutter und Tochter, die unterbrochen wird mit zur Sache bitte, zur Sache. Die Gestik dazu.
Ja. Übrigens zu dem Vollidiot. Im Englischen sagt sie Village Idiot, also Dorftrottel.
Ah.
Sieht darauf aus wie ein Dorftrottel.
Oh boy.
Übel.
Ja, das sind wir wieder. Nee, wir hatten irgendwann mal gesagt, wir hatten gesagt, dass das im Englischen manchmal so ein bisschen schon schärfer ist.
Ja, ja. Na. Ich würde sagen, die deutsche Synchro hat jetzt in den letzten Folgen ein bisschen aufgeholt, aber ja, es hat mehr Juice im Englischen.
Und jetzt kommt eine kurze Sequenz. Ich weiß, du liebst die, denn die ist schon öfter vorgekommen. Denn der kleine Brian sagt, dass der Louis ja in seinem Zimmer schlafen könnte und er könnte ja in der Waschküche schlafen bei Brian. A-L-F. Ja. Aber das ist nicht das, liebe Zuhörende, worauf der Lars wartet. Ich weiß, worauf er wartet. Denn Willy sagt, die Couch wird es auch tun und dieser A-L-F kann in der Garage schlafen. Und es dröhnt aus der Küche.
Kein Problem. Ja. Der typische Einwurf aus der Küche. Wie oft haben wir den jetzt schon gehabt?
Es ist einfach nur Wahnsinn.
Aber tatsächlich würde ich sagen, dass es hier sogar einen Bedeutungsunterschied gibt in der deutschen Synchro gegenüber dem englischen Original.
Okay.
Weil man hat hier Alfs Stimmung ins Positive verändert. Du wirst mir zustimmen, dieses kein Problem. Es klingt,
ja,
als wenn das wirklich kein Problem ist und dass Alf hier eigentlich alles machen will, damit das eben klappt, dass der Louis hier eben für eine Nacht bleiben kann.
Entspricht eigentlich gar nicht seinem Charakter, ne?
Im englischen Original sagte ein leicht sarkastisches Whoopie.
Ja gut, wann hatte denn Alf schon mal Bock in der Garage zu übernachten?
Ja, genau, aber du hast vollkommen recht. Also warum verkehrt man das im Deutschen ins Positive? Warum sagt er kein Problem? Warum hört man aus der Küche nicht, na toll? Das wäre doch passender gewesen.
Eigentlich ja.
Gut.
Da hast du recht.
Genug beschwert. Diese Folge ist großartig.
Genug werfen. Es geht ja noch weiter. Es wäre ja nicht so, als dass... Auf den nächsten Dialog zwischen Kate, Willy und Lynn will ich gar nicht so arg weit eingehen. Hast du ihn etwa entführt? Aber man merkt, Willy ist halt wirklich ein Sozialarbeiter durch und durch und erzählt halt, wie er den kleinen Louis dann einfach mitgenommen hat, weil er möchte halt nicht, dass er allein im Bus sitzt. Und dann bin ich einfach da links abgebogen. Und dann geht plötzlich die Durchreiche auf.
Ja.
Wenn ich mich nicht irre, darfst du an der Ampel gar nicht links abbiegen, ist eine Einbahnstraße. Antwort, aber nicht mehr nach 4 Uhr. Alf, was zum Teufel ist das überhaupt?
Schon wieder.
Aber nicht nach 4 Uhr.
Und dann schließt diese Szene noch mit so einem wunderbaren Puppenspielmoment ab.
Ja, was mich das angeht, ich werde nicht mehr zu dir ins Auto steigen. Und er tut sein Getränk, was er da hat, verschütten.
Und, ja.
Und bitte Lars, übernehmen.
Und er süffelt es vom Brett. Er süffelt es von der Durchreiche. Und merkt, dass er das nicht alles schafft und sagt, Rest mache ich später oder so.
Genau. Und dann noch die Geste von Willi, diese, der Arm nach rechts mit ausgestrecktem Zeigefinger. Oh. Wir gehen rüber in Akt 4, laut meinem Spickzettel. Es ist Nacht im Wohnzimmer. Und wir können uns jetzt wirklich mal ein bisschen entspannen, denn ohne dass das despektierlich klingen soll, es passiert jetzt erstmal nichts, was Dialogwitze angeht. Der Louis hat sich scheinbar auf die Fahne geschrieben, dass er nicht bleiben will und verlässt das Haus der Tanners in Richtung Garten und guckt, ob er irgendwie einen Fluchtweg findet. Er möchte also scheinbar türmen. Und dann entdeckt er Alfs Beet. Und da habe ich mir irgendwie zum einen gedacht, ist das jetzt zu viel Interpretation meinerseits? Aber ist es nicht arg Stereotyp, dass ein mexikanischer Junge automatisch gärteln kann? Denn er kennt sich scheinbar aus. Er schaut sich das Beet an, guckt sich die Pflanzen an. Ja, und scheinbar ist er nicht begeistert.
Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass die Sequenz, in der Louis sich anschickt, wegzulaufen und sich dann im Garten umsieht, über eine Minute lang ist.
Mhm.
Ohne Worte, ohne Text.
Ja gut.
Ich glaube, dass er Gärtner kann, hatte ich immer so, oder dass er sich für Gärtner begeistert, habe ich immer so interpretiert, dass es ja genau das ist, was er in Mexiko wieder machen will, weil er hier erstmal total unglücklich ist. Ne? Werden wir ja nachher noch drüber reden, wo er jetzt ist.
Da gibt's auch später auch noch was Schönes. Das fand ich sehr schön, wo mit dem eben diesem Stereotyp aufgeräumt wird. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, später. Ich fand es persönlich schön, dass eine Minute mal keine Dialoge sind, da konnte ich durchschnaufen, weil das vorher, das war ja eine...
Ja, das haben wir echt gebraucht.
Tour de force, wie man so schön sagt. Schön finde ich auch, dass das Verbotsschild mit dem gezeichneten Chihuahua. Okay, Louis will ans Beet, er stößt natürlich irgendwas um, macht ein bisschen Lärm. Und dann kommt unser liebster Außerirdischer um die Ecke und flüstert nur leicht Bob Barker. Und geht dann auf Louis mit der Hacke los. Stirb, du miese Töne. Dios mio, Dios mio. Es. Das, was ich so mit meiner Kenntnis über romanische Sprachen ableiten kann, er sagt irgendwas mit im Haus Brucha, also Hexe, ist Amityville Horror.
Nee, genau, wir haben hier noch eine Horrorfilm-Referenz drin, ne, großartig, Amityville Horror.
Ja, und Al fängt an, Spanisch zu sprechen.
Amigos.
Yo soy Alf. Espacio. Espacio? Melmac. Melmac? Ne, nicht wichtig.
Nee, Melmac. Katastrophe.
Katastrophe.
Genau. Und Brian, er sagt im Original. Melmac. Kaboom. Nicht so wichtig.
Kaboom. Großartig. Es blendet kurz nochmal ins Wohnzimmer. Willi und Kate entdecken die leere Couch.
Ja,
genau. Und Willi ist natürlich vollkommen aufgebracht und Kate sagt nur, hörst du die Stimmen? All dieweil springen wir zurück in den Garten, während Louis und Alf sich weiter auf Spanisch unterhalten und es geht dann wohl um die Hacke. Und Alf sagt nur, Bob Barker. Und Louis antwortet, bringt er einen guten Preis?
Genau. Im Original sagt er natürlich, the price is right, Fragezeichen.
Und was jetzt kommt, das ist tatsächlich wirklich mein Lieblingszitat schon aus der Folge. Es blendet auf Willy und Kate, die am Fenster stehen. Und sie sagen vorher noch was, aber das ist jetzt für den Sachverhalt nicht wichtig. Willy sagt, ich wusste gar nicht, dass er auch Spanisch spricht. Und Kate sagt furztrocken, es ist dem Französischen sehr ähnlich. Ja. Das impliziert ja auch, dass er Französisch spricht.
Und jetzt geht's wieder um den Dünger.
Ja.
Luis fällt das auch auf.
Mucho más.
Mehr Dünger.
Mehr Dünger.
Und dieses Resignierende von der Puppe dann.
Vielleicht wichtig zu sagen, ich glaube, mucho más heißt nicht mehr Dünger, sondern mucho más heißt viel mehr.
Du sprichst Spanisch?
Es ist dem Französischen sehr ähnlich. Als Alf Luis fragt, was er von seinem Garten hält, wechseln sie in der Synchrofassung wieder ins Deutsche?
Ja.
Bis auf dieses mucho más. Im Original reden sie auf Spanisch weiter.
Au.
Bis auf das Wort Manure, damit man den Gag wieder hat.
Der Dünger.
Bis auf dieses Kunstdüngerwort, genau.
Oh Gott, ich, wenn wir hier dann mal in 4 Jahren fertig sind, dann mache ich nochmal einen Rewatch, alles auf Englisch. Schauen wir mal. Aber das ist Zukunftsmusik. Das glaube ich sofort. Zukunftsmusik machen wir jetzt nicht, denn wir springen zu Akt 5. Wir sind wieder im Sozialamt.
Oh ja.
Willy sucht.
Oh Gott, das wird jetzt furchtbar. Ich frage mich, ob ich die nächsten Minuten überlebe.
Das frage ich mich tatsächlich auch. Also Willy sucht weiterhin nach Louis Vater und ihm gegenüber sitzt jene schon vorgestellte Mrs. Wine, Miss Wine. Und die feuern sich Dialoge um die Ohren. Lars, bitte, tu es. Ich bin bereit.
Ich dampf das mal ein auf das Wesentliche.
Ja.
Aber da gibt es sicher noch mehr Zeit zum Verplempern. Bis jetzt habe ich erst meine Pause und mein Mittagessen versäumt. Ich habe ihn was zu essen kommen lassen. Oh, vielen Dank für die harten Brötchen. Wenn ich mal ein Kind habe, kriegt es ihren Namen. Meinetwegen brauchen sie sich nicht zu vermehren. Und, oh Gott, ihr verdammt, Brian, es geht noch weiter, da wird ja noch eins draufgesetzt. Vielleicht sollte ich überhaupt nicht mehr weggehen. Ich könnte auch noch die Nächte hier verbringen. Und Willy sagt, keine schlechte Idee, dann können wir die Wachhunde abschaffen. Und da sagt er im Englischen, that's a good idea. We wouldn't need the Doberman Pinschers. Die Doberman Pinscher. Ja. Und dann die Schlüsselszene. Ohne die würde jetzt ja der Plot-Twist, über den wir gleich reden müssen, würde das ja gar nicht funktionieren. Ne? Miss Wine sagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich ihnen helfe. Man wird sie erwischen und ich werde es ausbaden. Und Willy sagt und verschränkt die Arme dabei und Miss Wine macht das auch, sodass sie einander mit verschränkten Armen gegenüber sitzen. Miss Wine. Was ich an Ihnen besonders schätze, ist Ihre hochmoralische Einstellung. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir diesem Jungen nicht helfen sollen, dann können Sie gehen. Und kommt, glaube ich, Warren rein.
Ja,
ne?
Genau. Und legt
Willy. Das ist wirklich so, da hasse ich ihn wirklich. Also ich konnte ja am Anfang schon nicht leiden, aber da hasse ich ihn wirklich. Da kommt er rein wie Mr. Burns, oder? Tanner, ich habe da was Komisches gehört. Mhm.
Bäh. Ich bin doch ein vernünftiger Mann. Oder ich könnte es sein. Irgendwie sowas.
Ich glaube, es war sogar ein Dreisprung, ne?
Ja, es war ein Dreisprung.
Ich bin doch ein fairer Mensch. Oder ich war es. Oder ich könnte es sein.
Also schlussendlich droht er Willy quasi, dass wenn er so weitermacht, seinen Job verliert. Oder? Ja.
Ja. Oder zumindest wird es eine Untersuchung geben und da gibt es ja dann immer diese Disziplinarverfahren und tralala und hopsasa. Ja.
Und flüstert Miss Wine dann noch so leicht nebenher, ich habe doch gesagt, ich werde das ausbaden müssen.
Ja, das bezieht sich auf den Tippfehler, den Warren anspricht, weil sie ja die Rolle der Sekretärin hat an der Stelle.
Ah,
er sagt okay. Im Englischen, Im Englischen sagt er Clerical Error. Und das ist eben ein Fehler, der im Büro entstanden ist. Quasi in einer Schreibstube, vielleicht in früheren Zeiten oder so. Ja. Genau.
Aber jetzt kommt der engelsgleiche Auftritt von Miss Vine.
Ja. Und das ist der absolute Plot-Twist jetzt auch.
Ja.
Krass.
Bitte. Führe fort.
Ich habe das jetzt gar nicht Wort für Wort, Brian, aber im Endeffekt hat Miss Vine jetzt wie von Zauberhand einen ehemaligen Liebhaber, der offenbar mittlerweile in Mexiko beheimatet ist und dort Werkzeug an die Farmer verkauft. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, richtig.
Ja, aber wie gesagt, es ist ein Ex-Liebhaber und Willy ist natürlich vollkommen von den Socken und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich ihn danken soll. Und Brian, was sagt Miss Vine dann als Entgegnung?
Danke, ziehen Sie durch das ganze Land mit hinein und sagen Sie ihm, ich möchte meine Fotos zurück.
Ja! And tell him I want my albums back. Das ist so großartig. I don't know how to thank you. Just try not to embarrass the whole country and tell him I want my albums back.
Sehr gut. Also mit den Ogmanix, und es ist schade, dass Mrs. oder Miss oder wie auch immer, es ist schade, dass sie wirklich nur, und ich bin da ganz auf deiner Seite, es ist wirklich schade, dass sie nur einmal auftritt. So gut. Ja. Und diese Worte, diese Dialoge, die sind einfach priceless. Auf jeden Fall. Und
unsere Monika John tut ihr übrigens dazu, ja, dass es auch im Deutschen so großartig ist. Das ist nämlich gar nicht einfach gewesen, so viel Text auf die Lippen zu bringen, wie sie das machen musste. Manchmal hat sie ja auch was in die Lacher reinsprechen müssen. Das war sehr, sehr schwierige Synchronarbeit.
Nur ziehen Sie nicht das ganze Land mit hinein. Bevor wir zu sehr festhängen, denn irgendwann müssen wir ja auch mal zum Ende kommen. Und da landen wir mit großen Schritten, Sprüngen. Willy erfährt also die Wahrheit über Fredo Mantilla. Wir blenden um in den Garten. Louis, Brian und Alf sind am Gärteln. Und da möchte ich eigentlich nur eins rausheben. Gut, Alf möchte eine Pause.
Dass wir alle Spanisch gelernt haben.
Das sowieso. Alf möchte eine Pause machen. Der kleine Brian sagt, nein, wir sind nicht fertig. Louis sagt, Unkraut, mala hierba. Der kleine Brian wiederholt. Alf sagt, das ist doch mein Spinat. Und Brian in Richtung Alf, Unkraut, mala hierba. Denn er mag ja keinen Spinat. Sagt deiner Mutter, sie soll mit dem Salat vorsichtig sein.
Sei ein bisschen vorsichtig. Ja, wenn ich was hervorheben darf in dieser kurzen Gartenszene.
Bitte.
Alf sagt ja, also Freunde, wir hören es mit einer kleinen Pause. Brian, vielleicht kannst du was zu essen organisieren. Im Englischen sagt er, hey guys, how about a little break? Brian, get out the slip and slide. Weißt du, was eine slip and slide ist?
Nein.
Das hast du bestimmt mal gesehen. Das ist diese Bahnen, die man im Garten ausrollen kann, wo man denn so bäuchlings längs rutschen kann.
Ja, ja,
das ist
ja
ein Slip and Slide.
Ja, 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 ja.
Ich glaube, das wird einfach mit Wasser gemacht. Das ist, ja. Ich glaube, wir haben das früher in der Stadtranderholung irgendwie mit Seife oder so gemacht, damit, dass wir da drauf rutschen konnten. Aber ich glaube, da wird einfach nur Wasser drauf gespritzt.
Ja, ja, das habe ich, das habe ich schon mal gesehen.
Ja, ich habe jetzt auf dem Zettel Wohnzimmer 3. Oder hast du noch mehr zu der Gartenszene?
Wohnzimmer 3 habe ich hier gar nicht. Ich habe das alles zusammen. Mhm. Wird natürlich wieder eingeleitet mit einem Monster-Gag. Wir sind im Wohnzimmer, da hat der Lars vollkommen recht. Und Lynn, durch die Durchreiche aus der Küche, mit einem Teller voll Zucchini. Mami, ich habe eine Frage. Wie lange kriegen wir noch täglich Zucchini? Und Kates trockene Antwort ist vorausgesetzt, du nimmst immer welche mit aufs College. Ja. Und wenn die Folge sich jetzt kurz mal erholt hat, geht's jetzt grad weiter. Denn jetzt kommt Willy. Den Dialog zwischen Kate und Willy. Ja, hast du seinen Vater gefunden? Ja, ich habe ihn gefunden. La 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 la. Lynn, hol bitte Louis. Also Willy hat scheinbar schlechte Nachrichten. Also so kommt er zumindest rüber. Und dann kommt der Louis und Willy sagt, ich habe deinen Vater gefunden. Und dieses Erschrecken von dem Schauspieler kurz, ist dir das aufgefallen? Mhm. So, sehr schön. Jetzt hilf mir mal. Sagt er danach schon, no comprendo, no comprendo?
Ich glaube, Alf sagt noch irgendetwas so. Mit raus mit der Sprache oder irgend so.
Ja, ach, stimmt, genau. Komm schon, Luis, es wird Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. No comprendo, no comprendo. Doch, doch, du
richtig,
comprende.
Sehr gut.
Das ist auch schön. Ja. Doch, doch, du comprende. Da kommt schon der nächste Lacher. Luis sitzt auf der Couch. Sagt, mein Vater ist in Riverside. Er arbeitet dort in einer Teppichfabrik. Lynn sagt, du sprichst unsere Sprache. Und Alf sagt, es ist schwer, Worte zu erfinden wie Teppichfabrik.
Teppichfabrik.
Ja, aber was wir hier lernen, ist für mich, du darfst mir da gern widersprechen, aber ich glaube, du dürftest das eh nicht denken, das ist fast schon so eine Art Coming of Age, weil der Luis will nicht bei seinem Vater in Amerika bleiben. Er hat seine Freunde zu Hause und fühlt sich so leicht so ein bisschen verloren, irgendwie hat Angst vor was Neuem. Ja, denkst du denn dazu?
Ich glaube, dass er gerne als Farmer arbeiten möchte.
Ja, das denke ich auch. Ne?
Nicht umsonst lernen wir ja in dieser Szene, dass das mit dem Farmen für Louis Vater nicht geklappt hat. Da ist irgendwas passiert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann ist er nach Riverside gegangen und ich glaube, Louis wäre gern in Mexiko Farmer geworden. Er sagt ja, er kann da arbeiten, er kann da auch wohnen.
Genau.
Ja. Und ich habe übrigens ganz viel englisches Gartenvokabular gelernt, aber dazu kommen wir jetzt gleich.
Oh, da habe ich mir auch was Schönes aufnotiert. Alf sagt dann irgendwann, lasst mich doch mal mit ihm reden. Und Willi sagt so sinngemäß, sorry, aber das ist mein Job. Und Alf sagt, wir sind uns sehr nah, Louis und ich sind uns sehr nahe gekommen. Das ist jetzt im Wechsel, liebe Zuhörende. Wir haben gegraben, schon gut. Wir haben gepflanzt, ich weiß. Wir haben geharkt, ja, schön. Wir haben gegossen, es reicht! Sprich! Bitte! Bitte!
We've tilled together. We've mulched. We've hoed. We've sprinkled.
Oh, da kommt ja auch noch unter vier Augen. Sollen wir vielleicht.
Oh, das kenne ich. Oh, das kann ich. Das kann ich.
Ja,
das kann ich. Das kann ich.
Bitte, bitte, bitte.
Ja, ja. Also Willy gibt Alf grünes Licht, er soll es versuchen, irgendwie zu Louis durchzudringen.
Bitte.
Und Alf sagt zur versammelten Mannschaft, unter vier Augen bitte. Willy sagt, sollen wir vielleicht rausgehen und uns auf die Veranda setzen? Und Alf entgegnet, nun ja, es ist ein schöner Tag.
Es ist ein schöner Tag.
Oh, ich fürchte, ich habe hier ein Wettrennen der guten Gags. Ich hab's am Ende der Folge echt schwer, glaube ich.
Ja, sie ist auch pickepacke voll. Oh, wir haben uns ein bisschen verloren. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Also schlussendlich gehen Alf und Louis in die Küche und Alf erzählt halt, wie lange bist du schon hier? Oh, ich bin schon etwas länger hier. Ja, es ist sehr schwierig. Und ich kenne niemanden. Aber du kennst mich. Wir beide sind sofort Freunde geworden. Du wolltest mich mit einer Hacke erschlagen. Ja, es war ein rauer Start. Aber wir haben geharkt. Wir haben geredet. Ja. Oh Gott. Unglaublich. Ist, wie ich finde, eine sehr süße Szene. Was ich auch sehr süß finde, ist dann, wenn Willy, ach nee, Moment, stopp, da kommt ja vorher noch was.
Ich kann dir sagen, was ich mag. Ich mag den Satz von Alf, du musst diesem Land eine Chance geben.
Ja, ja.
Ne? Also wo Alf sich mit ihm jetzt letztendlich verbrüdert und sagt, sie teilen eigentlich dasselbe Schicksal, sie sind beide neu hier.
Ja.
Und Alf gibt Louis zu verstehen, ich habe hier auch noch nicht alles kapiert, aber ich bleibe am Ball und das solltest du auch. Er sagt zum Beispiel, ich habe bis heute noch nicht den Text der Nationalhymne begriffen.
Ja.
Louis aber schon und Alf sagt, Mensch, da hast du mir ja was voraus.
Ja.
Im Englischen ist es, I still haven't figured out the words to Louie Louie. Also hier geht's nicht um die Nationalhymne, sondern es geht um einen Song namens Louie Louie. Ich habe da mal kurz recherchiert. Den Song Louie Louie gibt es in vielen verschiedenen Versionen. Und die Version der Kingsmen von 1963 ist eine der bekanntesten. und war Bestandteil einer FBI-Untersuchung wegen möglicher Obszönitäten im Text.
Lieber Gott.
Ja. Also der Gag zielt im Englischen darauf ab, dass Louis besser integriert ist, als er glaubt, wenn er schon, sagen wir mal, den schlüpfrigen Text von Louis Louis entschlüsselt hat.
Spannend. Also so manche wirklich hundertprozentige Diskrepanzen aus der Originalsynchro und aus der Originalsynchro, aus dem O-Ton und aus der Synchro, das ist, ne? Da haben wir, kommen wir ja noch zu ein paar Otto Walke, Dr. Brinkmann hatten wir ja schon.
Aber hier ist es ja, sagen wir, dass wir die Probleme eigentlich, die Dialogregie hatte, dass wir diese Probleme nicht merken. Ich habe ja mal vor grauer Vorzeit mal Übersetzungswissenschaften mal studiert und der Satz, der uns immer eingebläut wurde, ist, die beste Übersetzung ist die, die man nicht merkt. Und wenn du im Deutschen, wenn du es hörst und siehst, nicht sagst, hä? Dann hat der Übersetzer seinen Job gemacht. Wenn das alles wie aus einem Guss erscheint und nichts, sag mal, nichts eckt an, nichts ist seltsam, dann hast du einen guten Job gemacht als Übersetzer.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Außer? Aber, wir sind ja noch nicht fertig. Wie ich ja eingangs sagte, oder dass ein mexikanischer Junge unbedingt Farmer sein muss. Was ich jetzt sehr schön finde, ist, dass Alf sagt, also, du kommst nächsten Samstag. Du kannst mir bei der Bohnenernte helfen. Und Louis sagt, ich mag keine Bohnen. Du musst sie ja nicht essen. Ich mag Hamburger. Dann bring Senf mit. Finde ich sehr schön. Und dann auch, jetzt kommt meine Heart-Touching-Szene, wenn sich Louis bei Willy bedankt. Das ist wirklich so ein, und man merkt auch, dass Willy glücklich ist und sagt, aber Louis, würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du ein paar Zucchini mitnehmen? Ich habe keine Zucchini gepflanzt! Und somit ist der Feel-Good-Moment schon weg, schon wieder weg, weil, ja, also, was heißt, der Feel-Good-Moment ist wieder weg, ist einfach so dieses, es ist der Abschluss, es rundet es ab. Ich habe keine Zucchini gepflanzt.
Sehr schön. Übrigens, die Bohnen, auf die du dich beziehst,
ja,
das sind im Original Yam-Bohnen.
Wegen der Yam-Wurzel.
Ja, das ist Yams-Wurzel wiederum.
Yams.
Es sind zwei verschiedene Dinge. Einmal haben wir ja die Yams-Wurzel gehabt, einmal haben wir Yam-Bohnen gehabt. Wer jemals was damit gekocht hat, bitte gerne uns schreiben, podcast@harry-im-thunfisch.de.
Bitte, ja.
Aber ich glaube, wir können hier frohen Mutes in den Epilog gehen, oder Brian?
Ja. Und ganz ehrlich, liebe Zuhörende, ich bin vollkommen außer Atem, ich bin vollkommen fertig. Deswegen versuche ich das. Das Schlimme ist, da kommt ja auch wieder zwei Mörder-Gags.
Da ist noch ein super Gag drin.
Ja, also Alf spielt ein Videospiel. Und Willy kommt ins Wohnzimmer mit einer offensichtlich kaputten Harke oder was auch immer. Er spricht Alf an. Alf sagt, einen Moment bitte. Er spielt sein Videospiel fertig. Das war ein guter Schuss. Willy sagt, ich mach das wieder eben, ich fange mit Willy an und dann bin ich Alf und dann wieder Willy, ihr kennt das ja. Worum geht's da? Invasion aus dem All. Was machen die? Krachen die in deine Garage, essen deine Vorräte auf und wühlen dich durch dein Grundstück? Schlechte Laune, was? dieses Hinterhergeschoben, schlechte Laune, was? Ja, habe ich, wenn ich sehe, wieso mit meinem guten Werkzeug umgegangen wird.
Oh. Ja, er hat ein Wasserrohr getroffen.
Ja.
Aber Willy soll sich entspannen, das war nicht seins.
Ja. Ja. Und gibst du jetzt die Gärtnerei auf?
Oh Gott.
Nein, ich gebe nicht auf. Ich habe etwas Neues gefunden. Und dann hören wir aus dem Off
Kate schreien.
Willy! Regenwürmer.
Und er guckt er noch mal auf sein Videospiel und ganz genau an und sagt, den Kerl kenne ich, glaube ich.
Hey, ich glaube, den Kerl kenne ich.
Ja. Alf spielt Space Invaders. Das ist ein reales Spiel, das gab es ja wirklich. Ne, gab es in dieser Arcade-Fassung und gab es natürlich auch für das Atari 2600, was da auf dem Tisch steht. Das ist ein Atari 2600. Das weiß ich deswegen, weil ich es selber hatte.
Ich auch.
Und die Kassette, die da drin steckt, ist tatsächlich die Original Space Invaders-Kassette. Nee. Manchmal hast du das ja, doch, manchmal Geil. Hast du es bei den Requisiteuren ja, dass die irgendwas überkleben oder so. Aber das ist hier fast Product Placement für das Atari. Also Atari 2600 mit der Cartridge für Space Invaders.
Geil. Da habe ich tatsächlich.
What do they do? Crash into your garage, eat all your food, dig up your yard?
Und dann Alfs Antwort bitte noch.
You're in a mood. Aber da gefällt mir das schlechte Laune was ganz gut als Übersetzung.
Oh boy, wir haben es geschafft.
Ja, wir haben es geschafft. Okay, die Folge begann mit Kunstdünger und hört auf mit Regenwürmer. Brian, lass uns ganz schnell machen. Lieblingsgag, Lieblingsszene.
Das ist so schwierig, es gibt so viel, aber mein Lieblingsgag hatte ich schon, ne? Ich wusste gar nicht, dass er auch Spanisch spricht. Es ist im Französischen sehr ähnlich. Und die Lieblingsszene ist eigentlich, was ich hier aufgeschrieben habe, als Akt 5. Sozialamt, diese bissigen Dialoge zwischen Willy und Miss Wine, das ist einfach Gold, das ist Money.
Ja, aber die überstrahlen alles so, dass ich dachte, ich müsste jetzt für meine Lieblingsszene was anderes nehmen. Und da nehme ich einfach die Kennenlernszene zwischen Louis und Alf in ihrer Gänze.
Amityville Horror!
Und, genau, und unsere Generation kann von sich behaupten, wir haben durch Alf ein kleines bisschen Spanisch gelernt. Ich weiß nicht, wann ich Mala Yerba mal brauche, aber jetzt weiß ich es. Ich weiß es für immer und ewig.
Naja, spätestens, wenn ich dir Gemüse auftische. Na komm, der hat ein bisschen gedauert. Brian, Unkraut, Mala Yerba.
Und mein Lieblingsgag, wenn du ihn nicht nimmst, nehme ich ihn. Sind Chihuahuas schnell? Und damit, ihr Lieben, machen wir kurzen Prozess. Wir sind jetzt raus. Brian, danke, dass du mit mir diese wunderschöne Folge gesprochen hast. Aber ich bin ein kleines bisschen fertig.
Likewise, ich muss Luft holen. Ich weiß nicht, was ich muss. Ich brauche, glaube ich, Unkraut. Ah, nee. Vielleicht brauche ich Zucchinis, keine Ahnung.
Vielleicht gehst du mal raus und rauchst das Unkraut. Ihr Lieben da draußen, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.